Ein Intro für alle Fälle. Der Podcast über Serien- und Filmanfänge. Von und mit
Leslie Sternenfeld
und Martin Bross. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Ein Intro für alle Fälle. Mein Name ist Martin Bross und hinter dieser Musik im Hintergrund verbirgt sich noch jemand, nämlich
Leslie Sternenfeld. Martin, ich glaube, die Zuhörer denken jetzt, ja, was wir da hören, das kennen wir.
Ja, es kommt mir sehr bekannt vor, aber irgendwas ist mit der Musik geschehen.
Ja, denn das ist jetzt nicht das Original, ich mach's mal aus, sondern das war eine nachempfundene Musik, die wir später nochmal gebrauchen wollen, um so ein bisschen auszuprobieren, was denn Musik für eine Serie bedeuten kann. Und gerade bei der Serie, um die es jetzt geht, hat die Musik eine ganz, ganz besondere Stellung. Und sie ist fast komplett vor der Serie entstanden oder in großen Teilen. Und ja, sie ist verzahnt mit der Serie und wenn man die Musik hört, dann ist man in dieser Serie auch wieder richtig drin. Aber haben wir schon gesagt, welche Serie das ist jetzt?
Nee, vielleicht sollten wir das gleich am Anfang tun. Also, es geht um die Serie Twin Peaks. Und damit alle auf dem gleichen Stand sind, hier unser kleiner Wiki-Eintrag. Wiki und die starken Fakten. Twin Peaks. US-amerikanische Serie aus den Jahren 1990, 91 und 2017. Ein Pilotfilm und 29 Folgen in zwei Staffeln, gefolgt von einem Kinofilm und einer dritten Staffel von 2017 mit 18 Teilen. Schauspieler Kyle MacLachlan, Cheryl Lee, Ray Wise, Piper Laurie, Sherilyn Fenn, Dana Ashbrook und vielen mehr. Special Guests Kiefer Sutherland, Richard Chamberlain, David Bowie und auch David Lynch. Entwickelt von David Lynch und Mark Frost für ABC. 1991 auf RTL Plus und Tele 5. Diverse Veröffentlichungen auf DVD und Blu-ray. Die Serie kombiniert die Genres Kriminalfilm, Mystery und Horror und enthält auch Elemente einer klassischen Seifenoper. Die Handlung dreht sich um die Aufklärung des Mordes an der 17-jährigen Schülerin Laura Palmer. Der FBI-Agent Dale Cooper wird in die idyllische Kleinstadt Twin Peaks geschickt, um den Fall zu lösen. So, jetzt sind alle im Bilde. Leslie, du hast eine Musik gerade uns schon vorgespielt. Da hast du ja das Essentielle dieses Intros ja eigentlich schon nachempfunden.
Ich dachte, wir können mal ausprobieren, wie eine Musik, die in einer Serie immer wieder im Intro und dann auch in den Folgen immer wieder erscheint, wie die unterschiedlichste Stellen, unterschiedlichste Situationen prägen kann, atmosphärisch formen kann. Und ich habe das mal nachgeguckt bei Twin Peaks. Immer wenn die Intro-Musik in den Folgen kommt, dann sind das Zweier-Gesprächssituationen. Ich meine, es ist immer so. Ich habe mich wirklich durch alle Folgen durchgesteppt.
Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber ja, wenn du das sagst.
Ja, mir fiel das einmal so auf und dachte, ich stepp mal durch. Ja, das war Arbeit, die ich mir für uns gemacht habe. Und es sind immer zweier Gesprächssituationen, eher intime, ruhige Gesprächssituationen. Gut, die kommen in der Serie öfter vor und nicht gerade selten. Aber diese Musik habe ich nur entdeckt, wenn es solche zweier Gesprächssituationen waren. Ja, natürlich waren es andere Leute und andere Gesprächsinhalte. Und da dachte ich, wir probieren das mal aus. Wir sprechen mal selber einen kleinen Dialog und unterlegen jeweils diese gleiche Twin Peaks-ähnliche Musik.
Ja, machen wir das mal.
Wo habe ich denn den Text hier? Hier. Nehmen wir zunächst den mit dem Fluss.
Ja, machen wir das.
Ja, machen wir den Fluss.
Warst du unten am Fluss?
Ja, ganz nah am Wasser.
Hast du an mich gedacht?
Nein.
Nein?
Nein, ich dachte an Twin Peaks.
Ich auch.
Wie schön. Ja, ne? Das, ja. Ne? Oder anderes Beispiel, selbe Musik, ganz anderer Text. Jetzt den Kilo-Text?
Ja, ja,
ja, ja. Gut. Nehmen wir mal den. Okay, ich schmeiße an.
Ein Kilo Sauerkirschen entsteint.
Eine Tasse Zucker.
4 Esslöffel Maisstärke.
Ein halber Teelöffel Salz.
45 Milliliter Kirschlikör.
Mehl.
Zucker.
Salz.
Butter.
Eiswasser.
Ei.
Ja, oder mal was ganz anderes. Das wäre jetzt das Beispiel 3, was mit Müller anfängt.
Ja, es passt zu dir.
Danke.
Müller.
Netzer.
Overath.
Aus.
Einwurf Beckenbauer.
Zu Schwarzenbeck.
Wieder Beckenbauer.
Vorbei.
Was für ein aufregendes Spiel.
Naja, war eine kleine Spielerei. Aber ich glaube, jedenfalls kam es bei mir auch so rüber. Es waren ganz unterschiedliche Texte, aber die Musik hat sie alle zusammengehalten. Hat so eine Verbindung angedeutet, etwas, eine mystische Connection zwischen diesen Texten und Situationen. Und ich glaube, das ist auch eins der Geheimnisse von Twin Peaks, dass die Musik die ganze Serie in ihrer Art zusammenhält.
Ja, ist so wie so ein Kit. Ich finde auch, die ist so dicht und ist ja immer wiederkehrend und ähnliche Motive, alles von Angelo Badalamenti komponiert. Und ja, die Musik kittet wirklich die ganze Serie und das Setting miteinander fest. Und man ist in den Szenen, wenn dann eben hinter welchen Dialogen auch immer diese Musik langsam anschwillt, wird man förmlich in die Szene reingezogen. Und sie bekommt dann durch die Musik auch sowas Schönes, Melancholisches, sowas Tragisches, was in der Serie ja auch vordergründig ist. Es geht immer um eine gewisse Tragik und Melancholie in den Figuren. Und ganz selten kommen dann kleine Humorspitzen und dann wird die Musik dann auch ein bisschen heller. Und das ist ja allein schon in der kurzen Introsequenz auch schon gegeben.
Ja, absolut. Also diese Serie, also wenn der Begriff Melancholie für eine Serie passend ist, dann glaube ich wirklich für diese. Ja, also diese Melancholie auch durch die Musik, die überzieht das die ganze Serie in allen 3 Staffeln und im Film, finde ich. Und trotzdem ist der Humor da. Ja, also die Typen sind einfach klasse und auch so kleine Ideen wie die geräuschlose Gardinenschiene. Also das ist so schön skurril. Trägt zwar nichts Größeres aus, aber es charakterisiert die Figuren. Also der Humor ist so ein ganz besonderer und besteht neben der Melancholie. Das finde ich auch sehr bemerkenswert. Und du sagtest gerade das kurze Intro. Ich finde es ziemlich lang eigentlich. Ich habe mal geguckt, 2,40. Also
oh ja,
von Staffel 1
und 2. Doch etwas länger, ja, stimmt. Und damit ihr die Musik auch noch mal richtig im Ohr habt, kommt hier noch mal
die Sollbruchstelle.
Da wir das Musikstück aus rechtlichen Gründen nicht in Gänze spielen dürfen, verlasst ihr kurz den Podcast, hört euch das Ganze im Internet an und kommt dann bitte wieder zurück.
Ja, es sind allerdings, beschränkt sich auf wenige Bilder, die sehr lange stehen. Und was mir jetzt auffiel, ich habe auch von dieser Serie eine ganz schöne Limited Edition Box mir damals gekauft, von den ersten beiden Staffeln.
Du hast mehrere Limited Editions bei dir zu Hause, kann das
sein?
Ja,
aber die Serie ist mir halt richtig heilig. Und diese Box ist mir vorher nicht aufgefallen, jetzt erst, wo wir uns über das Intro unterhalten. Da klappt man immer wieder ein Bild auf in der Box, dahinter kommen dann Texte und dann wieder neues Inlay, da ist dann die erste Blu-ray untergebracht, dann hat man wieder ein neues Bild. Und die Bilder sind fast ausschließlich am Anfang nur aus dem Intro. Diese Standbilder, also das Ortsschild, Welcome to Twin Peaks, dann das erste Bild des Intros überhaupt, das Bild von dem kleinen Vogel, der Halsbanddrossel, dann eine Aufnahme von dem Sägewerk, wo gerade Schleifarbeiten an Sägeblättern vorgenommen werden. Und ja, diese Bilder stehen recht lange im Intro und dazu dann eben diese Musik.
Ja. Die steht wirklich lange. Also am längsten steht das Bild mit dem Ortseingangsschild. Mhm. Das beginnt so nach einer Minute, 9 Sekunden und steht bis 1,50 ungefähr. Also das sind 40 Sekunden. Wahnsinn. Ja, so andere Intros haben die Länge nicht. Ne, also nee, der Intros nicht. Mittlerweile, ne, wir leben ja in einer Zeit der Intro-Verkürzung. Modern Family hat 10 Sekunden. Auch das ist mittlerweile, gibt's schon kürzere. Ja, ja. Life in Pieces war, glaube ich, 5 oder so. Und andere Serien haben gar kein Intro mehr. Also Fargo zum Beispiel hat kein extra Intro mehr. Ja, und hier 2,40 und eine Einstellung 40 Sekunden. Und mir kam das auch, genau wie dir, nie lang vor. Ich habe, als ich das mal wirklich gemessen habe oder auf die Zeitanzeige geguckt habe, habe ich gestaunt, wie lang das ist. Ist seltsam, ne? Es ist wirklich lange, es ist langsam, die Bilder stehen sehr lange und trotzdem kommt es einem gar nicht so lang vor. Also mir ging es jedenfalls so.
Ja, also ich habe das damals auch immer zur Gänze geschaut, aber ich meine, das war eher auch eine andere Zeit. Man konnte das noch nicht skippen. Oder vielleicht, wenn man sich die Serie, wie ich früher dann auf VHS aufgenommen hat, weil die jetzt so sehr seltsamen, unterschiedlichen Zeiten lief, da wollte man nichts verpassen. Aber ich glaube, die habe ich dann auch nie vorgespult. Das gehörte einfach wirklich mit dazu. Das zog einen dann schon mal wieder in die Atmosphäre dieser Serie rein. Und dieses lange, fällt mir auch gerade auf, dieses Bild von dem Ortseingangsschild. Das sieht man auch so lange an. Und ja, fragt sich dann irgendwann auch, ja, man kann jetzt dieses Schild passieren und in diesen Ort eintreten. Und eigentlich ist das Bild nicht so wirklich einladend. So eine trostlose Landstraße, ein bisschen grün, ein paar kahle Bäume, im Hintergrund wahrscheinlich einer der Berge, einer von den Zwillingsspitzen. Aber es ist nicht so recht freundlich. Man weiß gar nicht, will ich überhaupt dieses Ortsschild passieren? Will ich mich da umschauen? Und es fühlt sich auch so ein bisschen einsam an.
Ja.
Und auch so eine Bedrohung, ne? Man kriegt ja auch immer mit, wie viel leben da gerade. Man hat immer das Gefühl, oh, wird das eigentlich, wird das mehr, wird das weniger?
Ja. Das finde ich, habe ich auch so empfunden. Also eine Einsamkeit kommt darüber, obwohl auf dem Schild die Einwohnerzahl steht. Ich versuche die ja gerade zu finden. Ich habe mir die auch aufgeschrieben, aber ich finde sie gerade nicht.
51.201.
Danke. Ja, also das ist, wenn man so viel Zeit hat, sich ein Bild oder eine Kameraeinstellung so lang anzugucken, dann achtet man ja auch mehr auf die Details und hat auch mehr Zeit nachzudenken über das, was da so zu sehen ist. Und mir ging es bei dem Intro immer so, diese Einwohnerzahl, die deutet dann für mich immer schon so darauf hin, ja, da ist was los. Es ist zwar einsam hier, aber da lauert was hinter dieser ruhigen Oberfläche, denn die ganzen Einwohner da, mit denen muss ja irgendwas los sein. Und ja, das ist für mich schon so ein erster Spannungsmoment im Intro. Also diese Einwohnerzahl. Verbunden mit der Einsamkeit dieser Szenerie an der Stelle.
Genau, das Ganze geht ja dann auch zwischendurch über in einen Wasserfall, der auch in einer gewissen Zeitlupe fällt. Nahaufnahme eines Flusses, da läuft dann auch noch die letzte Schrift drüber, über die Wasseroberfläche.
Ja.
Alles sehr ruhig, fließend und Zeit spielt ja auch eine große Rolle in der Serie.
Ja. Darf ich vielleicht mal kurz einhaken mit dem Fließen? Ich habe mir das Intro nochmal genau auch mit der Musik angeguckt, die Verbindung von Bildern und Musik. Und mir ist so aufgefallen, dass das so drei Phasen hat, dieses Intro. Und mit Blick auf das Motiv Wasser würde ich das nennen. Die erste Phase ist das Anfluten, ja, die Flut kommt. Die zweite Phase ist der höchste Wasserstand, das Wasser ist da, die Flut ist da. Und die dritte Phase ist das Verebben. Den Gedanken, den du gerade hattest, den kannst du ja, merkst du dir mal, da hatte ich dich unterbrochen. Aber ich dachte, es wäre ganz praktisch, das jetzt hier, ganz passend, das jetzt hier einzufügen. Also im Intro, meine ich, ist die Phase des Anflutens, die geht so von von der ersten Sekunde bis so Sekunde 42. Das ist erst der Vogel, die Halsbanddrossel. Dann kommt die Fabrik. Ich glaube, der Rauch steigt auch so aus den Schornsteinen. Ne? Und dann die Kreissäge ab Sekunde 15 ungefähr, wo die Schleifscheiben die Sägeblätter so schärfen. Ich glaube, so ist das zu verstehen. Und die Musik, die ist eher noch so im Aufbau. Ich wende mich mal kurz zum Klavier, deswegen habe ich manchmal so Lautstärkeunterschiede. Da ist zunächst einmal dieses Anfangsmotiv. Anfangsmotiv.
Ja.
Das ist das hier. Das wiederholt sich zweimal und danach geht es über in so eine Steigerungsform. Das ist hier an dieser Stelle. Das baut sich so auf, man merkt, da kommt gleich was. Und das, was dann kommt, das ist dann für mich so die Flut. Da ist das Wasser da, da ist auch die Musik voll da. Ja, mit dieser Hauptmelodie, die man kaum Melodie nennen kann, weil da eigentlich gar keine richtige fließende Melodie ist. Die ist so lang gedehnt, dass ja, sie fast schon zerfasert. Aber man nimmt sie trotzdem wahr. In dieser Besonderheit nimmt man sie wahr. Und das ist dann so ab der 42. Sekunde. Ja, das kennen wir auch. Das ist dann diese Hauptmelodie, die dann mehrfach durchläuft. Dann kommt der Baumstamm auf dem Waggon ins Bild. Dann das Ortseingangsschild. Nach Minute, 9 Sekunden ungefähr. Und danach verebbt es. Da kommt zwar auch noch diese Hauptmelodie, aber nur noch der Anfang davon. Und wiederholt sich und es kommt nichts Neues mehr. Er ist verebbt. Die Melodie entwickelt sich nicht weiter. Es steigert sich nichts mehr. Es kommt nichts Neues. Man sieht den Wasserfall, so ein bisschen eine Zeitlupe, wie du sagst, und dann ganz lange den Fluss, den auch wieder 30 Sekunden. Ja, also das Fließen ist hier so auch ein Motiv. Das Wasser, genauso wie die Handlung, genauso wie das Intro, es flutet an, es ist da, es ist der Höhepunkt, es ist die Flut da und es verebbt wieder in der Musik, als auch in der in den Bildern in diesem Intro. Und ja, es saugt einen so richtig rein und man weiß gleich, ja, diese Serie, die ist langsam, sie fließt, sie ist, ja, sie hat eine gewisse Melancholie, auch eine gewisse Einsamkeit, eine gewisse Grundtraurigkeit, aber auch eine gewisse Unaufhaltsamkeit, ja, denn das Fließen ist ja nicht nur weich und ja, das Fließen reißt ja auch mit und ne, der Wasserfall ist ja völlig ausweglos. Also eine gewisse Unentrinnbarkeit liegt da auch in dieser Langsamkeit und in dieser Melancholie. Ja.
Die Musik wird ja auch sehr gut beschrieben in ihrer Entstehung von Angelo Badalamenti. Du hattest ja auch so ein Video gesehen auf YouTube.
Ja.
Und da hat er ja die Vorschläge von David Lynch, der bei ihm war, quasi simultan am Klavier umgesetzt. Das ist sehr interessant zu beobachten, wie er das beschreibt.
Finde ich genauso wie du. Auch das, man sieht in dieser Situation, man erfährt von Angelo Badalamenti, wie diese Zusammenarbeit mit David Lynch, wie die funktionierte. Ja, die saßen zusammen an seinem Klavier, an dem Fender Rhodes, hatten Kassettenrekorder da stehen. David Lynch hat erzählt, was er sich so vorstellt an Handlung, an Atmosphäre, an Personen. Und Angelo Badalamenti hat dazu zeitgleich improvisiert am Klavier und Melodien, Harmonien und Sequenzen entstehen lassen. Und das ist wirklich sehr faszinierend, ihn das erzählen zu hören. Man kann richtig sich vorstellen, wie die beiden da damals da gesessen haben und wie diese Musik entstanden ist. Wir können da auch mal kurz reinhören. Und das Video ist, also ich finde das so toll und du ja auch. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Es lohnt wirklich, sich das anzusehen. Und also Angelo Badalamenti erzählt, wie Musik entstand zu Twin Peaks.
And she's getting close. now reach some kind of climax. And I would go, and he said, oh, that's it. Oh, that's so beautiful. Angelo, oh, that's tearing my heart out. I love that. Just keep that going. Now she's starting to leave. So fall down. Keep falling. Keep falling. Keep falling.
Kriege ich Gänsehaut, ehrlich.
Ja, ist super. Er imitiert ja gerade Lynch, ne? Wie er ihm das alles zuwirft, ne? Wie die Musik auf ihn wirkt, ja. Und wie er weitermachen soll. Und jetzt gerade, wo ich das nochmal höre, fällt mir gerade auf, in den unglaublich vielen Extras der alten und auch der neuen Staffel von 2017, also da kann man stundenlang zugucken, wie bestimmte Szenen kreiert wurden, da ist Lynch auch genauso beim Drehen unterwegs mit den Schauspielern. Mhm. Da fällt mir gerade ein, dass es gibt ja viele Sequenzen in der Serie, die ohne Dialoge auskommen. Und Lynch sitzt dann halt sehr nah an den Schauspielern in diesen Szenen und dirigiert sie quasi live, indem er spricht, was sie machen sollen, was sie gerade empfinden, und lässt das dann so fließen, was die Schauspieler dann entstehen lassen, merkt dann, was ihm gefällt und wirft dann ein paar Kommentare rein, dass sie in einer bestimmten Richtung nochmal etwas machen, und auch Geheimnisse, von denen nur er etwas weiß, werden dann zugeworfen, mach mal dies, mach mal das, auch wenn die Schauspieler gar nicht wissen, warum. Oder schau jetzt gleich einfach mal links nach oben. Die Schauspieler machen das dann und es ist genau so, wie er es haben wollte. Und warum sie nach oben schauen, wird erst später in der Montage dann klar, oder was für eine Bedeutung dahinter stecken könnte. Also genauso wie er Angelo Badalamenti durch das Intro geführt hat, in der Improvisation, führt er auch die Schauspieler mit Improvisation durch gewisse Szenen. Das ist eine ganz, ganz tolle Arbeitsweise.
Und so entsteht natürlich auch eine sehr innige Beziehung zwischen ihm und den Künstlern und auch zu Badalamenti natürlich, ne? Weil, ja, es ist ja verzahnt, was die beiden machen, ne? Und wie er versucht, so eine gemeinsame fantastische und emotionale Ebene zu schaffen. Das ist ja dann schon etwas sehr, sehr Innigliches. Und ja. Mir ist da noch eingefallen, es gab ja durchaus auch andere solche Verbindungen zwischen Regisseur und Filmmusiker. Ne? Also da ist mir eingefallen Sergio Leone und Ennio Morricone.
Ja.
Dieses Vertrauen und dieses gemeinsame Schwingen bringt dann etwas ganz besonders Prägnantes hervor in der Verbindung zwischen Bild und Musik. Ja. Mhm. Steven Spielberg, John Williams, ne, ist ja auch so ein
Fall. Ja, auch, klar.
Ja. Und naja, und hier haben wir eben in diesem Video, wie gesagt, wir verlinken das, da haben wir mal so ein Beispiel, wie so eine Zusammenarbeit wirklich aussehen kann. Klar, David Lynch war da nicht mehr dabei, aber Badalamenti macht das so deutlich und so plastisch und so lebendig, wie das geschehen ist zu der Zeit. Und wirklich, wirklich sehr beeindruckend. Und ja, deswegen können wir dieses Video wirklich nur empfehlen. An der Stelle war es übrigens nicht die Musik zum Intro, sondern das war das Theme, das musikalische Thema zu Laura Palmer.
Ja, stimmt.
Ne, falls jemand aufgefallen ist, das klingt ein bisschen anders als die Intro-Musik. Das war eine andere Stelle, Laura Palmers Theme.
Richtig. Und mir fiel gerade noch ein, auch ein Couple, was zusammen immer gearbeitet hat, Alfred Hitchcock und Bernard Herrmann, ich weiß gar nicht, wie er gerade ausgesprochen wird, der hat ja auch die meiste Musik für Hitchcock gemacht.
Ja.
Und ich glaube, ja, es war bei Die Vögel, ne, wo er ihm dann gesagt hat, nee, du brauchst für den Film keine Musik. Hat quasi eigentlich darauf verzichtet, diesen Job zu machen. Weil er den Film einfach so schon stark genug fand.
Ja, das spricht für ihn. Ne?
Ja, absolut.
Es hat ja wirklich gepasst dann bei Den Vögeln. Es war jetzt ein etwas anderes Thema, aber es geht ja um die Zusammenarbeit von Regisseur und Komponist. Und ja, der Komponist kann ja auch mal sagen, wir halten uns zurück. Ne? Geräusche und Stille sind ja auch sind ja ganz wichtige Elemente. Im Intro nicht, da läuft die Musik. Hm. Und ja, die beiden waren auch so ein Paar. Ist auch immer wichtig, dass man sich bei künstlerischer Zusammenarbeit aufeinander verlassen kann. Ja, auch Kameramänner sind ja absolut für die Regisseure ganz wichtig. Ja, die wenn der Regisseur schon weiß, ja, mein Kameramann, der denkt wie ich und dem brauche ich gar nicht so viel zu erklären. Der hat dann schon seinen Input, der aber genau zu dem passt, was wir hier gerade machen.
Jetzt vielleicht nochmal zur Entstehungsgeschichte von Twin Peaks.
Ja.
Also die Idee war, David Lynch hat das Ganze ja mit Mark Frost zusammen entwickelt. Er sagt auch in Interviews, ihm gebührt wirklich nur 50%, wenn überhaupt, Lob für das, was entstanden ist. Also sie haben es wirklich sich geteilt und ihre Ideen zusammenfließen lassen. Und sie hatten halt die Idee, eine Soap-Opera zu schreiben, in der ein Mord passiert. Und darauf sollte sich dann alles andere aufbauen. Das Ganze hatte vor den Titel Northwest Passage und sollte eben auch in einer Kleinstadt im Norden der USA spielen. Und dann entwickelten sie irgendwann die Story in groben Zügen und dass die Stadt zwischen zwei Bergen liegt, mit diesem Wald drumherum. Und wegen der Zwei-Berge-Idee hieß es dann irgendwann Twin Peaks. Und dann konnten sie den Pilotfilm innerhalb von 10 Tagen schreiben. Und Lynch erzählt in einem Interview, es war dann wohl schon spät geworden, als sie dann das Skript für beendet erklärten und dachten, so, das war's jetzt. Wunderbar, Lynch fuhr nach Hause und es war dann schon sehr spät, als er ankam und hat sich dann das Skript nochmal komplett von vorn bis hinten durchgelesen. Einfach nochmal Revue passieren lassen, was haben wir da gerade in den 10 Tagen gemacht. Und war so begeistert, als er es jetzt nochmal mit diesem kleinen Abstand dann gelesen hat, nach der Fahrt, dass er, obwohl es spät war, Frost anrief und ihm das einfach sagen musste, das ist ja unglaublich, was wir da geschrieben haben. Und Frost sagte ihm, du, ich habe auch nicht geschlafen, ich habe es auch gerade nochmal komplett gelesen und bin total begeistert. Ja, und dann mussten sie die Serie natürlich erstmal verkaufen. Das war wahrscheinlich erstmal gar nicht so einfach, weil Lynch natürlich immer Schwierigkeiten hatte, seine Stoffe zu verkaufen, weil man ja wusste, dass es doch ein sehr künstlerischer Ansatz war. Aber der Pilotfilm wurde finanziert und man ließ ihnen den beiden auch den nötigen Freiraum. Es gab dann so ein paar Einschränkungen. Sie sollten für den internationalen Markt den Pilotfilm etwas verlängern, quasi ein Ende dran basteln, dass es nicht ganz so offen ist. Da war Lynch nicht so wirklich mit einverstanden, aber so ein paar Kompromisse musste er halt eingehen. Der war dann noch zu verzeihen und führte dann aber auch wieder zu einer großartigen Idee. Er sagt, er ging dann, nachdem sie das montiert hatten oder noch dabei waren, mal kurz auf den Parkplatz und es war sehr warm. Er stützte sich auf dem Autodach eines Wagens ab und spürte die Wärme und auf einmal schoss ihm die Idee des roten Raumes durch den Kopf. Das war vorher noch gar nicht im Skript angedacht. Und durch diese Frustration an dieser Montage, die er eigentlich gar nicht machen wollte, kam halt die Idee von dem roten Zimmer. Und schon war das Bestandteil der Serie. Und das war eben auch das Besondere, als dann nachher die Serie wirklich gedreht wurde. Die Skripte für die einzelnen Folgen sind wahrscheinlich so nach und nach entstanden, weil er ja auch sehr intuitiv gedreht hat und auch Szenen nochmal verändert hat und neue Ideen immer wieder hat einfließen lassen, sodass die Schauspieler, das beschreiben die auch in Interviews, auch immer noch gar nicht wussten, wohin ihre Figur wirklich geht. Also, die wussten gar nicht, bin ich vielleicht hier der Bösewicht? Hab ich was angestellt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, was meine Figur jetzt in der nächsten Szene macht. Und ich habe natürlich eine Biografie der Figur, wo sie gerade ist, wo sie herkommt. Aber was jetzt pro Folge mit dieser Figur passiert, war teilweise immer für die Schauspieler eine Überraschung.
Martin, du als Schauspieler, wie ist das, wenn man nicht genau weiß, wo man hinspielt? Hemmt das oder eröffnet das eine neue Dimension?
Es eröffnet, glaube ich, eine neue Dimension, weil man sich ja nur auf das beziehen kann, was man im Moment hat und ja dann auch überrascht wird von den Dingen, die da kommen und darauf reagieren muss. Also Lynch hat auch teilweise in 10 Schauspielern Dinge zugeflüstert, die sie machen sollten, die nicht im Skript standen. Und die anderen Darsteller mussten in dem Moment natürlich darauf reagieren, was die Person da gerade tut, macht oder was da gerade passiert. Und ja, da ist man halt natürlich mal hochkonzentriert beim Drehen. Oder auch in der Theaterarbeit ist das ja auch so. Also es ist eigentlich schon eine spannende Arbeit, aber es muss halt alles stimmen. Ne? Du musst halt diesen Leuten vertrauen, die mit dir spielen. Du musst der Regie vertrauen können. Und ich glaube, wenn das gegeben ist, dann ist das eine sehr fruchtbare Arbeit. Und bei Twin Peaks hat das ja wirklich zu einer großartigen Serie geführt, die wirklich für mich zu den besten Serien aller Zeiten gehört. Also bei uns lief die ja ab 91, wenn ich jetzt nicht was Falsches sage. Ja, ich glaube, ja, ab 91 auf RTL Plus. Und die hat uns total geflasht. Also viele sprachen ja über diese Serie.
Ja.
Und wie ich gerade schon erwähnt habe, die lief ja sehr komisch zerhackt von den Uhrzeiten her. Man musste ja echt immer aufpassen, dass man keine Folge verpasst. Und weil die Quoten wahrscheinlich nicht so wirklich stimmten, kamen dann auch auf einmal zwei Folgen hintereinander oder nochmal an einem anderen Tag wurde eine versendet, damit die halt irgendwann ihren Vertrag erfüllten und alle Folgen mal gezeigt hatten. Und die allerletzten Folgen von der zweiten Staffel, die liefen dann sogar bei Tele5. Also RTL Plus hat die dann gar nicht mehr gezeigt. Tele5 bekam dann die Rechte und hat die dann irgendwann nachgeliefert. Und dann wusste man endlich, wie diese Serie zumindest bis zum Ende der zweiten Staffel weiterging.
Ja, wir haben ja schon letztes Mal auch nachgezeichnet, wie es bei Captain Future war mit dem Senden der Serien in Deutschland. Mhm. Und in dem Fall, bei Captain Future, aber auch hier und bei anderen, die wir sicher noch besprechen werden, wird das immer wieder auftauchen, dass Serien sehr inkonsequent, vielleicht in der falschen Reihenfolge, mit wechselnden Zeiten gesendet werden, was der Serie ja nicht unbedingt dient. Ja, das ist in Deutschland irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber günstig ist das nicht, ne?
Nee, überhaupt nicht. Dann gab es noch ein Kuriosum. Wir spoilern jetzt mal kräftig, denn in Folge 16 wird ja der Mörder entlarvt. Es geht ja die ganze Zeit um den Mord an Laura Palmer und bis zu diesem Moment könnte es jeder gewesen sein. Wir sind ja in einer Soap Opera mit sehr vielen Darstellern, die alle ihre Eigenheiten haben und alle mit dieser Person verbunden sind. Auf tragische Weise, auf schöne Weise, alle haben Erinnerungen an diese Figur und man bekommt halt nach und nach mit, während die Ermittlungen laufen und man die ganzen kleinen Nebenstories erfährt, dass alle mit Laura Palmer irgendwie verbunden waren. Und dann wird in Folge 16 der Mörder entlarvt und eigentlich ist das Geheimnis damit erzählt. Das war leider eine Vorgabe, die David Lynch zugestehen musste. Die beiden wollten überhaupt nicht den Mörder entlarven.
Also überhaupt
niemals.
Nicht? Also auch nicht am Ende?
Nicht am Ende.
Ah.
Auch wenn das Ende bis dato wohl noch nicht ganz geschrieben war, war aber ihre Idee, der Mörder bleibt ein Mysterium. Dieses Geheimnis, das alle zerfrisst, alle Figuren in der Serie und dann dementsprechend ja auch die Zuschauer, wird niemals aufgelöst.
Aber das würde ja auch.
Das durften sie nicht machen.
Aber das hätte auch wirklich gepasst zu dieser Serie, ne? Die ja so viel Metamorphose, so viel Entgrenzung und so viel Andeutungen und so viel Unklarheit mit sich bringt, der hätte das ja wirklich gepasst zu sagen, wir sagen nichts, ja, wir lösen es nicht auf.
Absolut. Ja, und auch wenn man jetzt weiß, oh Gott, das ist ja ausgerechnet dann etwas, was ihm zuwiderlief, trotzdem fand ich den Moment, als der Mörder entlarvt wird, großartig umgesetzt. Ich hatte dann Lust, weiterzuschauen, weil es ja noch viele offene Fragen gab und natürlich hatten die beiden eine Idee, wie es weiterging, wo neue Geheimnisse herkamen, denn der Mörder ist nicht gleich der Mörder, weil wir sind ja in einen Mystery-Thriller verwoben in dieser Serie. Da ist ja wirklich das Böse unterwegs in den dunklen Wäldern und das kann man überhaupt nicht richtig greifen, ist nicht fassbar und in der Serie kommen Visionen und Träume vor und Übersinnliches und da gab es einfach noch viel zu erzählen und für mich riss die Spannung eigentlich nicht ab. Allerdings auf dem amerikanischen Markt, da war nach Folge 16 wirklich Schluss. Die Quoten sanken und eine geplante dritte Staffel wurde gar nicht mehr genehmigt. Man sagte den beiden, nein, schreibt bitte zum Ende der zweiten Staffel eine Finalfolge und damit ist dann Schluss. Mark Frost hatte dann einige Ideen für die dritte Staffel, die er schon im Kopf hatte, quasi da noch reingewoben und die beiden haben die zweite Staffel zu einem Ende geführt, das auch grandios ist, weil es auch immer noch alles offen lässt und eigentlich der fieseste Cliffhanger ist für eine Serie, von der man damals wusste, die wird nicht weitergehen. Das ist das Ende. David Lynch wird das nicht weiterdrehen, das hört da auf. Das ist ein gedachtes Ende und gleichzeitig eine Art Cliffhanger,
ja,
die einen auch wahnsinnig macht. Also
ja,
man hängt so in der Luft.
Ja, es ragt ja quasi in die Realität rein. Ne? Es ist mit der Auflösung, wer der Mörder ist, wurden ja viele neue Rätsel erstmal wieder ins Spiel gebracht. Und der Cliffhanger am Schluss, der ist ja so konstruiert, dass er, gerade weil man weiß, die Serie ging nicht weiter, jedenfalls dachte man das zu dem Zeitpunkt, dass dieser Cliffhanger, ja, dass man den bei sich behielt. Ne? Und dass, so wie der gestrickt war, in dieser Aufspaltung von Gut und Böse, so wie der gestrickt war, hing der einem schon nach. Ja.
Und ganz fies, das war das Kuriosum, was ich eigentlich erzählen wollte.
Entschuldigung, habe ich dich unterbrochen?
Nee, gar nicht. Ich habe mich nur ein bisschen verfasert. Aber es ist ja ganz gut zu wissen, dass in Amerika ab Folge 16 quasi es in den Keller ging. Und vielleicht war das die Absicht von dem Konkurrenzsender Sat1. Der hat nämlich damals, bevor diese Folge 16 gezeigt wurde, auf ihrer Videotextseite den Mörder verraten. Also wer vorher auf der Videotextseite von Sat1 irgendwie geblättert hat, las schon weit im Voraus, der Mörder kommt übrigens in Folge 16 ans Licht, es ist der und der. Also sehr perfide.
Das hatten wir doch schon mal in Deutschland, ne? Das war doch hier Durbridge, Francis Durbridge und was war das? Das Halstuch? Da entstand der Begriff des Straßenfegers. Ein Programm gab es nur, die Leute guckten das in großen Teilen. Einschaltquote, halten wir uns fest, lag bei 89%. Ja, und dann hat der Kabarettist Wolfgang Neuss, einigen sagt er vielleicht noch was, hat dann vor der letzten Folge den Mörder verraten. Ja, er wurde dann später mal angesprochen, woher er das wusste. Und ich meine, das war irgendwie so, dass die Mutter, dass die irgendwie die Zugefrau des Schauspielers kannte, der den Mörder gespielt hat. Irgendwie so war da eine Verbindung. Und er wusste es also von seiner Mutter. Und Wolfgang Neuss hat den Mörder verraten. Riesenaufruhr natürlich. 89% Einschaltquote, das war ein Politikum. Ja, man lacht darüber, aber auch hier in dem Fall von Twin Peaks war das natürlich für die Leute, die es sehen wollten, unangenehm. Und
das war ein totaler Aufreger auch damals, ja.
Ja, und für den Sender, der es ausstrahlt, ist das ja auch geschäftsschädigend, ne?
Ja, absolut. Also ich meine, wie gesagt, die letzten Folgen wurden dann, ich nenne es mal, auf Tele5 verheizt. Man musste auch da genau aufpassen, wann senden die das. Und ich habe es, glaube ich, geschafft, alles wirklich lückenlos zu sehen damals. Aber es war nicht einfach. Und auch heute gibt es noch so Fangemeinden, die empfehlen, quasi nur bis zur Auflösung des Mordes zu schauen. Dann, ich weiß nicht, ob sie noch 2-3 Folgen dran kleben, die man gucken könnte. Dann sollte man den Rest einfach nicht gucken. Sich dann den Kinofilm, der ja auch noch folgte, anschauen, der das Prequel zur Serie war. Da sah man dann halt, wie Laura Palmer ermordet wurde, quasi ihre Vorgeschichte, und dann zur 2017er Staffel zu wechseln.
Also man soll sich quasi sein eigenes Twin Peaks-Universum im Twin Peaks-Universum schaffen.
Genau, ich halte da jetzt nichts von. Also mir hat die Serie rundum immer gefallen. Es gibt natürlich ein paar Folgen, die so ein bisschen schleppend sind, aber da kann man schnell drüber wegsehen. Und was ich auch dann irgendwann gelesen habe, das wusste ich auch nicht, in den USA wurden die ersten Staffeln nicht mit Episodennamen versehen. So, in Deutschland war das aber anscheinend Pflicht. Also hat man sich in Deutschland Episodentitel überlegt. Die wurden dann dementsprechend eingeblendet. Als in den USA die erste Wiederholung der Serie anstand, wurden denen die Titel aus Deutschland zugespielt und sie fanden die Idee gut, dass da Titel stehen, und dann wurden die übernommen und übersetzt.
Aha.
Bei der ersten Staffel hat quasi die Titel im Nachhinein kreiert. Ab der zweiten Staffel hat dann Lynch eigene Titel entworfen.
Ist vielleicht auch der Punkt, wo man mal kurz was zur deutschen Bearbeitung sagen könnte, Stichwort Synchronsprecher. Ja. Da sind mir so ein paar interessante Sachen aufgefallen. Zum einen, die Dialogregie hatte, Flashback, Joachim Kerzel. Ja, wer Captain Future, unsere Folge, gehört hat oder die Stimme erkannt hat, Joachim Kerzel spricht bei Captain Future mit, ganz prägnante Stimme. Und der hatte hier die Dialogregie und hat auch eine kleine Rolle gespielt. Ja, und dann Ich finde den Synchronsprecher Thorsten Sense so großartig, der den FBI Special Agent Dale Cooper gesprochen hat. Mhm. Ich finde, Thorsten Sense hat so eine ganz freundlich sympathische Stimme immer und das macht ihn wirklich besonders. Besonders an ihm ist auch, dass er selber Filmmusik schreibt. Ja, er hat für Tatort und andere Fernsehproduktionen hat er geschrieben. Aber er schreibt auch wirklich konzertante Musik, hat sich im Bereich der neuen Musik auch bewegt. Ja, und Hörspiele hat er gemacht. Ich als Drei-Fragezeichen-Fan kann nur sagen, der grüne Geist, Chang, ja, das ist Thorsten Sense. Ah. Ja, er ist auch im Lachenden Schatten zum Beispiel und in der geheimen Treppe. Bei Burg Schreckenstein war er Ottokar. Ja, und vielen anderen Produktionen, Europa-Hörspiele war er dabei. Und er hat gesprochen, Heath Ledger ab und zu, Nicolas Cage, Kevin Bacon. Mhm. Und also eigentlich eine sehr, sehr angenehme...
Kommt, wir setzen uns an den Tisch.
...freundliche Stimme. Also ich kann es nicht anders sagen. Wenn wir an Captain Future zurückdenken, Völz ist auch wieder dabei, Wolfgang Völz. Mhm. Ja, und wer noch? Warte mal, haben wir aufgeschrieben. Andreas Fröhlich, ja. Andreas Fröhlich hat im Kinofilm James Hurley gesprochen. Und Andreas Fröhlich ist ja von den drei Fragezeichen der Bob. Er hat auch die Synchronregie gemacht beim Herrn der Ringe von Peter Jackson. Und er ist die Stimme von Gollum.
Ah.
Ja, mein Schatz. Das ist Andreas Fröhlich, ein toller Sprecher und Schauspieler. Und das fand ich jetzt echt schräg, weil ich es nicht wusste. Mhm. Die Synchronstimme von Laura Palmer ist Julia Biedermann. Und Julia Biedermann ist mir bisher, sagen wir mal, nicht besonders aufgefallen. Ich weiß, wo sie hat gespielt, zum Beispiel Ich heirate eine Familie, da hat sie die Tanja Schumann gespielt, die pubertierende Tochter.
Ah ja, genau.
Ja, so.
Ja, hab's wieder vor Augen. Ja.
Oder in Manni der Libero war sie auch dabei. Mhm. Oder in, es gab mal eine Folge, war das Rappelkiste oder so? Da hat sie eine Folge gespielt mit Dieter Hallervorden, wie wird ein Werbespot gemacht. Und da musste sie immer sagen, meinen Schmatzriegel kriege ich immer. Und ihr auch. Ja, und dann ging es darum, wie so ein Spot gedreht wird und wie viel Druck dahinter ist. Und hinterher hat sie geweint. Und die Verbindung vom Schmatzriegel zu Laura Palmer, die finde ich irgendwie witzig. Ja,
ja, also die Synchro ist auf jeden Fall gelungen. Ich habe die damals natürlich auch... Falls sie nur so ausgestrahlt wurde, eben auch auf Deutsch gesehen, wäre damals auch nicht in der Lage gewesen, die auf Englisch zu verstehen, glaube ich. Mhm. Und im Nachhinein muss ich sagen, leider bei diesen ganz tollen Veröffentlichungen, die es ja gibt, ist die deutsche Synchronspur mit der Musik sehr, sehr unglücklich aufgezeichnet worden. Die Dialoge sind immer etwas zu leise abgemischt. Immer wenn im Hintergrund die Musik ein bisschen aufgedreht wird, kann man das sehr schwer verstehen. Und ich dachte erst, vielleicht liegt es ja an meiner Anlage, vielleicht habe ich irgendwas nicht richtig eingestellt. Hab dann aber in Foren im Internet gelesen, dass das Problem einige haben. Das hat man leider auch bei den neuesten Veröffentlichungen, glaube ich, nicht verbessern können. So dass man ja doch eigentlich, wenn man es vernünftig vom Sound haben möchte, im Originalton sich anschauen sollte. Und wenn man es nicht versteht, einfach Untertitel dazu.
Vielleicht gibt's ja in Zukunft noch mal durch KI, AI, noch mal Möglichkeiten, die Balance zwischen Sprache und Musik anzugleichen, was ja schwierig ist, wenn man nicht genug Spuren seiner Zeit angelegt hat. Aber es muss natürlich auch jemand das Interesse haben, das zu machen. Ja, und das kostet ja immer was. Und wenn da keine Vermarktungsmöglichkeit in Aussicht ist, wird's nicht oder so schnell nicht passieren. Aber wer weiß. Und sonst Englisch. Du hast vom Roten Raum gesprochen. Da möchte ich nochmal die Brücke schlagen zum Intro der dritten Staffel.
Ja, gerne.
Denn die dritte Staffel wurde ja 17 gedreht. Das war ja lange Zeit nach der ersten Folge, nach den ersten beiden Staffeln. Und
25 Jahre, ganz, ganz entscheidend, weil Laura Palmer in einem Traum, einer Vision, wie man es nennen möchte, Dale Cooper zuflüstert, wir sehen uns in 25 Jahren wieder. Das war einfach ein so ein Mysterium, das Lynch ihr gesagt hat, das soll sie ihm ins Ohr flüstern. Er hatte aber da nicht im Kopf, ich werde in 25 Jahren diese Serie weiterdrehen. Das war ein kompletter Zufall. Als dann die Serie irgendwann grünes Licht bekam für die dritte Staffel, waren halt wirklich gerade zufällig 25 Jahre vergangen. So, dass es wirklich, wie quasi prophezeit in der Serie, nach 25 Jahren weiterging.
Aber Martin, war das Zufall?
Wer weiß.
Oder war das nicht vielleicht viel mehr? Ja, und die dritte Staffel, das Intro zur dritten Staffel ist ganz anders.
Ja.
Ja, einige Elemente sind aber geblieben. Also es ist erstmal kürzer, es dauert insgesamt 1,17, habe ich jetzt mal so geguckt, 1,17. Die Musik ist die gleiche, aber auch geraffter, also die Teile, die ich gerade vorgestellt habe, die sind alle drin, allerdings nicht so oft wiederholt und das ganze Ding ist kürzer. Es beginnt mit auch Geräuschen, das war beim Original Staffel 1 und 2 nicht, ja, wie so, ja, so ein bisschen unheimliches sind so Geräusche.
Ja, wobei man im ersten Intro allerdings die Sägewerkgeräusche in die Musik eingefügt hat, ne?
Ja, das stimmt.
Sind quasi auch Soundeffekte.
Ja, das stimmt, genau. Ja, und dann kommen da erst so Lichtkreise und dann sieht man die Augen und das Gesicht so in Andeutung von Laura Palmer.
Mhm. Das dann, bekannte Bild, dass man sofort sie wieder erkennt.
Ja. Und es sind immer sehr lange Überblenden in diesem Intro. Dann kommt der See mit dem Nebel nach 11 Sekunden. Dann und erst nach 17 Sekunden setzt die Musik ein. Gleichzeitig wird der Titel eingeblendet.
Ja, diesmal stürzen wir aus der Vogelperspektive den Wasserfall hinunter. Werden quasi mit dem Wasser mitgerissen. Unweigerlich stürzen wir quasi in den weiteren Verlauf der Serie hinein. Und dieser Wasserfall wird dann überblendet in den roten Vorhang des roten Raumes, der dann auch in Bewegung ist wie das Wasser. Und aus dem roten Vorhang kommt dann irgendwann ein Kameraschwenk über das bekannte Teppichmuster des Raumes. Also quasi für die Insider schon quasi die Bilder als Anreiz gegeben, dass wir uns mit diesem Thema weiter beschäftigen.
Ja, auch hier das Wasser ein ganz wichtiges Motiv, genau wie in dem Intro zu den ersten beiden Staffeln. Auch wenn das Intro durchaus neu gestaltet ist, ja, die Überblenden sind länger, es ist ohnehin auch ein anderes Format, Bildformat, oder? Kommt mir das nur so vor?
Ich glaube, das ist klar. Habe ich gar nicht jetzt nochmal vergessen.
Ist breiter jetzt, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Nach 25 Jahren. Ja, es ist so ein bisschen edler, aber das Motiv Wasser, das Wasser, das in Bewegung kommt, das auch dann hinterher im Wasserfall nach unten stürzt, das Motiv ist weiterhin da. Neu sind dann auch, sind die roten Falten des Vorhangs aus dem roten Raum, die auch so ein bisschen wie Haare aussehen, ne? Und das hat so ein gewissen, für mich.
Ja, so was Organisches durch die
Bewegung. Was Organisches,
ne?
Ja, auf den Begriff kam ich nicht, genau. Ja, was Organisches, dadurch auch so ein bisschen, ne, organisch rot, Blutanmutung, ja, so ein bisschen ganz geheuer ist das nicht an der Stelle, jedenfalls nach meinem Empfinden. Ja,
das der rote Raum ist natürlich das Unheimliche überhaupt. Man ist in so einer Traumsituation und die Figuren, die in diesen roten Raum gelangen, ob es jetzt durch ihre Träume ist oder ob sie wirklich dort hineingehen, die sind dann mitten in diesem Mysterium, mit wem habe ich es hier eigentlich zu tun? Die begegnen anderen Personen, die sie kennen, begegnen sich selbst, begegnen Bob und Frank, den unheimlichen Gestalten der Serie, wo man auch nie genau weiß, lange nicht, wer sind die, wo kommen die her, was tun die, was haben die vor. Die Serie ist halt voller Geheimnisse. Und es gibt ein tolles Interview auf der Blu-ray von der neuen Staffel wahrscheinlich, aber kann sein, dass es auch auf der alten noch drauf ist. Aber das wurde nach 25 Jahren gedreht und geht eine knappe Stunde. Und das hatte ich bis dato auch nicht gesehen. David Lynch sitzt in einem typischen Twin Peaks Setting, Holz, Tische, Möbel, Wände mit röhrenden Hirschen versehen. Also man ist quasi in dieser Twin Peaks Welt, er sitzt dort, isst Kirschkuchen und mit ihm am Tisch sitzt die Familie Palmer. Das Bild ist schwarz-weiß, es läuft die bekannte Musik, es zieht einen sofort rein und er spricht ganz gelassen, als wäre es ein ganz normaler Interviewfilm, was uns jetzt erwartet, und zwar ein Interview mit der Familie Palmer nach 25 Jahren. Und zwei von den beiden sind selbstverständlich tot. Die Mutter lebt noch. Dann stellt er sie vor, die Kamera geht in schwarz-weiß mit dieser Musik über die drei Gesichter hinweg, während er sie vorstellt. Alle drei sind in ihren Rollen von damals verhaftet. Man erkennt die Gesichtsausdrücke sofort wieder. Es hat was unglaublich Morbides, Unheimliches. Und dann stellt er den dreien abwechselnd Fragen und sie antworten in ihren Rollen. Wie sie sich gerade fühlen, was sie so denken. Und es ist unfassbar bedrückend und unheimlich. Und es ist ganz ernst geführt, dieses Gespräch. Das geht circa 20 Minuten. Dann wechselt das Bild auf einmal in Farbe und Lynch begrüßt dann die drei Schauspieler am Tisch, die dann in einem recht lockeren Plauderton, also ganz normal, über ihre Erfahrungen und Anekdoten sprechen, die die Serie betreffen. Also ein ganz, ganz tolles Interview, das richtig Spaß macht. Und es gibt mehrere Interview-Sessions auf anderen Blu-rays auch, die zu anderen Zeiten stattgefunden haben. Und auch da, die sind alle sehr geschickt geführt und machen Spaß und zeigen vor allem, dass egal mit welchen Schauspielern er dann so ein Setting macht, dass die alle für ihn schwärmen. Also die sind alle so dankbar, dass sie da mitgemacht haben.
Und wenn das jemand gucken will, wo findet er das? Auf dem Blu-ray?
Ja, auf den Extras, ne? Ja, genau. Ja, ich glaube, egal in welcher Ausgabe. Es gibt die ja in verschiedenen Ausführungen, Komplettboxen und so weiter. Da sind immer diverse Extras bei. Und die lohnen sich alle. Ich habe auch bei der 2017er Staffel sind mehrere Stunden Extras drauf. Wie gesagt, wo man die Arbeitsweise von Lynch sieht und zig Interviews und auch sehr lustige Specials. Da gibt es auch ein Special, ich glaube, eine halbe Stunde lang schneiden sie nur alle Szenen zusammen, wo sie über Kaffee sprechen. Weil Kaffee und Kuchen, Kirschkuchen ist ja auch ein Riesenthema. Und da ist es halt dann wieder diese Soap-Welt, diese Kleinstadt-Idylle. Man sitzt da und trinkt einen guten Kaffee und isst einen leckeren Kuchen und die Welt ist in Ordnung, obwohl sie ja gar nicht in Ordnung ist. Aber man nimmt sich kurz eine Auszeit. Das machen die Figuren ganz oft. Dann schwärmen sie davon, wie lecker dieser Kuchen ist. Das kommt immer wieder vor, wie eine Art Running Gag. Dann essen die Polizisten ihre Donuts. Dieses Klischee wird halt auch gezeigt und Cooper bringt eine Kiste Donuts mit und alle freuen sich und essen erst einmal. Und dann wird wieder über den Fall geredet.
Ich finde das sehr sympathisch, muss ich sagen, ja?
Ja, absolut. Man holt sich halt so eine kleine Auszeit vom Schrecken, von der Tragik drumherum und trinkt erstmal eine gute Tasse Kaffee. Da kommt auch der Spruch her, verdammt ist das ein guter Kaffee. Und das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber diesen Spruch gibt es ja auch, diese Kaffeegeschichte in Pulp Fiction. Aha. Wenn John Travolta und Samuel L. Jackson ihre Leiche loswerden müssen und das blutbesudelte Auto. Und dieser Cleaning Man kommt, Harvey Keitel, der dann einen Kaffee spendiert bekommt in dem Haus, wo die jetzt stattfinden lassen, diese Reinigung. Und Keitel auch sagt, verdammt, das ist ein richtig guter Kaffee. Ich weiß nicht, ob das von Tarantino eine Anspielung war auf Twin Peaks. Habe ich so noch nicht gehört, aber es fiel mir dann wieder ein.
Würde mich nicht wundern.
Genau derselbe Spruch. Ja, er hat ja immer so Anspielungen an andere Filme und alles Mögliche, was er so gesehen hat und was er gut findet. Und ja, wie nochmal gerade schon gesagt, die Schauspieler, man merkt in den Interviews, die schwärmen von dieser Arbeit, von der Arbeitsweise und gieren auch immer danach, mit ihm nochmal zu arbeiten. Das wird dann auch manchmal ganz unverblümt gesagt, was man sich wünscht. Ja, ich wünsche, dass ich mit dir nochmal was drehe. Er ist aber auch super freundlich und sagt halt dann auch immer, typisch amerikanisch, natürlich drehen wir noch was. Du bist für mich solid gold, das sagt er ganz oft. Mhm. Also Lobeshymnen noch und nöcher, auch wenn es so ein bisschen oberflächlich wirkt, habe ich das Gefühl, es kommt trotzdem von Herzen, was er sagt. Also eine sehr, sehr interessante Figur, Lynch. Eben als Künstler auch einzigartig. Er hat ja auch viele Kunstrichtungen verfolgt. Ja, es ist ja nicht so, dass er als Filmemacher auf die Welt kam. Er fing ja erst an als Maler. und macht auch Musik. Man kann auch CDs von ihm kaufen, Alben. Er hat fotografiert, es gibt Ausstellungen von ihm mit Fotos. Und er hat Räume gestaltet, Möbel kreiert, sogar Champagnerflaschen. Und er selbst sagt, er ist beeinflusst worden, zum Beispiel auch von Edward Hopper. Also diese ganzen amerikanischen Themen und auch Hoppers Bilder sind auch in seinen Filmen irgendwie wiederzufinden. Diese Art, diese Stimmung. Und ja, durch diese Malerei hat er irgendwann nur so ein Bild, hat er beschrieben, vor sich gehabt, ein Schwarz-Weiß-Bild, schaute sich das dann an und sagte zu sich selbst, ach, jetzt fehlt eigentlich noch ein Ton und eigentlich müsste es sich bewegen. Und legte er sich dann Kameras zu, ließ sich sponsern, machte kleine Kurzfilme und wurde dann zu dem Filmemacher, der er heute ist.
Und da kam dann auch Badalamenti ins Spiel, ne? Und
ja.
Der noch die Bewegung in seine Bilder und in seine Vorstellung reingebracht hat, also eine weitere Bewegungsebene, die bis dahin noch gefehlt hatte. Und um noch zu bestätigen, wie die anderen Künstler um David Lynch herum ihn gesehen haben. Angelo Badalamenti hat gesagt, diese Art Beziehung, also zu David Lynch, zwischen ihm und David Lynch, hat er gesagt, diese Art von Beziehung ist wie eine himmlische Ehe. Und das ist natürlich hochgegriffen, aber das hat er nicht zufällig gemacht. Und ja, das zeigt, wie inniglich verbunden die Künstler da miteinander gearbeitet haben.
Und jetzt vielleicht nochmal zu diesem künstlerischen Anspruch, wo man dann eben den Zusammenhang auch sieht mit der Malerei. So entstehen ja seine Filme. Das ist ja eigentlich gar nicht wie ein Filmemacher. Zum Beispiel, also er sagt, einer seiner Vorbilder, Idole ist auch Hitchcock. Aber Hitchcock war ja jemand, der die Filme quasi schon im Kopf fertig hatte. Der machte Storyboards, wo man jede Kameraeinstellung von Anfang bis Ende nachverfolgen konnte. Und für Hitchcock in eigenen Worten war die Dreharbeit ja so ein notwendiges Übel, man musste es ja dann irgendwann mal drehen. Aber der Film war eigentlich in seinem Kopf schon fertig. Er gab seine Regieanweisung, die Schauspieler mussten sich genau dran halten, mussten da stehen, wo die Kamera eben auch sein wird. Das war alles vorgegeben, da war kein Platz für Improvisation. Es war alles durchgezirkelt. Und bei Lynch ja ganz, ganz anders. Lynch arbeitet assoziativ und deshalb sind die Filme, eben nicht nur Twin Peaks, sondern alle Filme, die davor waren und danach kamen, immer sehr kryptisch und sehr offen, was die Auslegung anbelangt oder die Bedeutung. Man kann die Filme nicht einfach so erklären, das und das habe ich da gerade gesehen. Das ist wie Malerei. Er sagt auch, 100 Leute können sich eine Filmsequenz von ihm anschauen und es gibt 100 andere Meinungen, was sie da gerade gesehen haben. Und das freut ihn. Ja? Das ist nicht, weil er die Leute verwirren will, sondern weil er ihnen Möglichkeiten gibt, in diesen Film aufzugehen und sich ihre eigenen Wahrheiten darin zu suchen. Und das ist ja in der Malerei auch. Wenn ich meine, gehen wir in die abstrakte Malerei, wo man halt viel reindeuten kann, sieht jeder in den Bildern was anderes, weil er einen Bezug zu sich sucht. Und das kann man eben auch bei Twin Peaks mit dieser Serie so handhaben. Man hat so viele Personen, in die man sich reinversetzen kann und mit denen man mitleiden kann. Und auch wenn da bestimmte Handlungsfäden nicht zu Ende erzählt werden oder irgendwas unlogisch erscheint, ist das für Lynch überhaupt kein Problem. Denn es macht ja wieder irgendwas mit dir und dann wird assoziativ etwas anderes weitererzählt. Lynch hat auch teilweise die Besetzungen so gemacht. Auf dem Weg zu den Dreharbeiten hatte dann ein Assistent mal gesagt, sah er während der Fahrt eine Frau, eine Einheimische, irgendwo an der Straße entlang gehen und sagte, bitte besorg mir die Telefonnummer von dieser Frau. Das wurde getan. Nach 2 Wochen oder circa so sagte Lynch, erinnerst du dich noch an die Frau, die wir am Straßenrand gesehen haben? Ja, ja, ich weiß. Wo du die Telefonnummer besorgt hast, ja. Die spielt jetzt gleich in der Szene mit. Und dann ist das quasi eine Statistenrolle mit 1, 2 Sätzen. Und Harry Dean Stanton, glaube ich, genau, führt diese ältere Frau, die so ein bisschen wie eine leichte Gehbehinderung hat, kurz durchs Bild und wieder weg. Und sie hat einfach genau das Gesicht für die Szene, die Lynch dann vorschwebte. Also er wusste, ich möchte in dieser Szene dieses Gesicht sehen. Das macht irgendwas mit der Atmosphäre der Szene. Hat mit der Handlung erstmal gar nichts zu tun.
Und das heißt, dieses Prozesshafte, ne, was er ihn bei seiner Arbeit sich immer wieder bewahrt. Das entspricht ja auch der Art, wie er mit Angelo Badalamenti zusammengearbeitet hat. Er hatte bestimmte Vorstellungen, aber erst in der Zusammenarbeit mit dem Komponisten ist die Musik entstanden und umgekehrt hat die Musik zurückgewirkt auf den Prozess der Entwicklung der Geschichte. Mhm. Und so dann auch hier, ne? Also, dass er noch so viel Offenheit im Drehprozess hat, Leute einzubauen, die ihm zufällig begegnen.
Ja, genau. Auch Sounds hat er ja auch vor Ort aufnehmen lassen. Also dieser Sturm, den man manchmal hört, in den Wäldern, der Wind, diese ganzen Geräusche wurden vor Ort aufgenommen. Und ich weiß nicht, vielleicht nicht nur von John Wentworth, das war sein Assistent, vielleicht auch von anderen, aber John Wentworth war längere Zeit in diesen Wäldern unterwegs, teilweise auch nachts, um die Sounds aufzuzeichnen. Er beschreibt im Interview, es war unglaublich kalt. Er war eingemummelt in Kleidung, die ihn haben überleben lassen. Und das war alles in der Nähe dieses Sägewerkes. Und er kam dann irgendwann auch zu dem Sägewerk an. Und Lynn scherzte, ja, dann haben sie bestimmt gedacht, da kam ein Yeti aus dem Wald, weil er so angezogen war. Mhm. Und eine lustige Anekdote am Rande, das Sägewerk war irgendwie kurz davor zu schließen, weil sie hatten unglaubliche Stromprobleme und konnten das nicht lösen. Und das erzählten sie ihm dann, als er sich bekannt gemacht hatte, ja, wir haben gerade ein Problem, ständig fällt hier alles aus, wir kriegen das Problem nicht gelöst, wir sind eigentlich kurz davor, hier zu schließen. Und dann, weil er in diesen tiefen Wäldern unterwegs war, hat er irgendwo eine Leitung gesehen, sagt er, ich habe so eine Leitung gesehen, die war zerstört. Könnte das vielleicht euer Problem sein? Und es war das Problem. Durch ihn haben sie dann diese Stelle gefunden, nach der sie dann ewig hätten suchen müssen, wenn sie drauf gekommen wären, dass es daran gelegen hat. Alles so kleine Zufälle, die dann während der Dreharbeiten noch stattgefunden haben.
Aber Martin, Zufälle?
Ja, Zufälle.
Zufälle gibt es bei oder Twin doch? Peaks? Doch, die gibt es. Aber ich glaube, die gibt es nicht bei Twin Peaks. Aber apropos Zufälle, auch bei der Musik, ich leite noch mal kurz über zum Bereich Musik, weil mir was sehr Interessantes aufgefallen ist. Bei der Musik, ich habe eine ganze Menge vorbereitet zur Musik, das schaffe gar nicht mehr alles heute. Kannst dich erinnern, dass wir mal gesagt haben, ja, eine Folge soll so 15 bis 20 Minuten lang sein. Mhm. Gut, da sind wir jetzt ein bisschen von weg.
Naja, aber wie du letztes Mal sagtest, ne? Merkst du, Martin, wie sehr mich diese Serie begeistert?
Ja,
merkst du das?
Ja, und das ist doch
und,
schön. Das
mich
ist
begeistert halt schön. Diese Serie ja. sehr. Also ich könnte jetzt noch weiter reden. Ich habe hier Notizen vor mir, noch und nöcher. Aber erzähl bitte was zur Musik natürlich noch.
Ja, ich wollte auch nur darauf hinaus zu sagen, dann ist es eben so. Ja, wenn uns die Begeisterung treibt, mal gucken, wer noch mit uns mitschwimmt. Genau. Und ob er noch über Wasser
Seid
ist.
Seid ihr noch da?
Vielleicht sind wir ganz unter uns. Aber auf jeden Fall, apropos Mitschwimmen und Mittreiben und Wasser, mir ist bei der Musik was aufgefallen, was ich, und jetzt wird's exklusiv, meine sehr verehrten Damen und Herren, mir ist etwas in der Musik aufgefallen, was ich bisher noch nirgendwo gelesen habe. Wir sprachen ja darüber, dass vieles in der Serie gleichförmig sich entwickelt, aber unter der Oberfläche oder kaum merklich gibt es kleine Abweichungen, Unregelmäßigkeiten, dynamische Spitzen. Ja, so wie in dieser Kleinstadt eben alles doch nicht so gleichförmig ist. Ja, und so wie man inmitten des ganzen Horrors sich ab und zu eine Pause mit Kaffee und Kirschkuchen gönnt. Und so ist es auch in der Musik. Da ist mir aufgefallen, dass die gar nicht so gleichförmig ist, wie sie zu sein scheint. Was heißt das? Also zum einen ist in dieser Intro-Musik eine leichte Bewegung drin. Das ist erstmal noch nicht weiter aufregend. Man hätte es auch ganz gleichmäßig machen können. Und die Musik immer, ich spiele das mal kurz am Klavier vor, man hätte es so machen können. Also ganz gleichförmig. Der Musiker sagt so einen Vorhalt drin, Sekundvorhalt. Aber rhythmisch ganz eben. Eingebaut ist immer eine Achtelnote kurz vor dem nächsten Takt. Badam.
Badam.
Und dieses Badam gibt so eine gewisse Bewegung. Aber es gibt in dieser Musik auch eine gewisse Unruhe. Und das, würde ich mal so sagen, entsteht durch gewollte Ungenauigkeit. Da ist ja diese wunderschöne Basslinie, das ist so ein gesampelter Gitarrensound. Bum, bum, bum. Da können wir auch mal kurz vorspielen. Und die scheint ja sehr gleichförmig zu sein. Bum, bum. Bum, bum. Aber wenn man es mal auf die Spitze treibt und ganz genau hinhört, das ist gar nicht so gleichmäßig. Dieser Basssound, diese Achtelnote der Gitarre, diese Figur, die die Gitarre spielt in der Tiefe, die hat häufig ganz leichte Abweichungen, wahrnehmbare Abweichungen. Vielleicht nimmt man es aber auch gar nicht exakt wahr, warum ist hier was etwas unruhiger. Und wenn man ganz genau hinhört, merkt man warum. Dieser Schlag, bam, bam, kommt häufig etwas zu früh. Minimal, aber merkbar zu früh, sodass das Ganze zwar gleichmäßig ist, aber in dieser Gleichmäßigkeit eine Unruhe hat. Wir hören noch mal rein. Da war es gleichmäßig. Und da war es etwas zu früh. Da war es gleichmäßig. Da war es zu früh. Ja, also bei jedem zweiten Mal ist dieses Bam Bam, beginnt die erste Note von diesem Bam Bam etwas zu früh. Das heißt, das Ganze klingt gleichmäßig bewegt, aber innerhalb dieser Gleichmäßigkeit ist da auch eine Unruhe. Das ist auch bei der anderen musikalischen Stelle im Intro so. Und Achtung, der letzte Schlag. Etwas, als wenn der Musiker da etwas vorgezogen hätte, etwas vor dem Beat spielt, wahrscheinlich Absicht, vielleicht ist es auch im Mix passiert oder extra gemacht worden, aber es ist deutlich, dass dieser Schlag, ich mache doch mal darauf aufmerksam, dass dieser Schlag, bom, bom, dass dieser etwas zu früh kommt und noch früher als bei dem Beispiel davor. Wir hören die Stelle nochmal ganz um dieses letzte Bam, Bam, da beginnt der erste von den beiden Schlägen etwas deutlich wahrnehmbar zu früh. Unruhe in der Ruhe. Achtung. Und ich glaube, ich bin überzeugt, das ist hier Absicht. Ne? Dass in dieser ruhigen, fließenden Musik, dass da so eine Unruhe eingebaut wurde, weil das einfach super zu dieser Serie passt.
Ja.
Die ja auch fließt, in der alles schicksalshaft weitertreibt, in der es eine Oberfläche gibt.
Ja? Diese Soap-Gleichmäßigkeit.
Ja.
Ja, das eigentlich das normale Leben, was man darstellen möchte, in dem aber irgendetwas nicht rund läuft.
Und das ist natürlich dann auch wieder sehr kunstvoll gemacht in der Musik von Angelo Badalamenti. Ja, das so auf die Spitze zu treiben, durch vermeintliche Ungenauigkeit. Vielleicht ist auch der Keyboarder der Aufnahme, Kenny Landrum, der hat auch diesen Sound eingebracht. Bum, bum, von dieser tiefen Gitarre. Ja, ob es eine Gitarre war, man weiß es nicht so ganz genau. Er sagt, er hätte diesen Sound auf seinem Sampler gehabt, dem Emulator 2. Auf jeden Fall hat Kenny Landrum da vielleicht auch einen Einfluss drauf gehabt, das so einzuspielen, dass es eben nicht ganz gleichförmig ist, nicht wie ein Sequencer, wo alles gleich quantisiert wurde, tack, 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 vorwärts treibt und fließt, sondern Ungleichheit drin ist. Ja, da lurkt etwas behind the surface, sagte mein Englischlehrer immer, wenn wir Literatur analysierten. There's something lurking behind the surface. Oder heißt es Under the Surface? Guck mal, ich habe nicht aufgepasst.
Zu spät.
Und ja, zu spät, ja. Es ist sowieso alles zu spät. Mein Leben ist, mein Leben fließt jetzt irgendwo hin, wo ich damals nicht wusste. Und wer weiß, was der Englischlehrer damals für einen Einfluss auf mich hatte. Vielleicht wäre ich ganz woanders. Und
Das Leben fließt weiter, den Wasserfall hinunter. Und das wollte ich jetzt nochmal als Tipp geben. Also wer die Serie noch nie gesehen hat Und ich habe mich heute noch mit einem jüngeren Kollegen unterhalten, der auch all diese Lynch-Werke überhaupt nicht kennt. Und ich habe ihm auch gesagt, ich weiß nicht, ob du dir die ersten zwei Staffeln wirklich mit den heutigen Sehgewohnheiten wirklich angucken kannst. Aber ich verspreche dir, es lohnt sich trotzdem. Wenn du Lust hast, guckst dir an. Und vor allem wirklich in Gänze. Und ich habe auch wirklich letztes Jahr, ach ja, klar, ach nee, oder schon wieder ein bisschen länger her, ne? Ich schätze mal, während Corona, wo man so viel Zeit hatte, haben wir uns wirklich alle Folgen hintereinander angeschaut, weil wir die neue Staffel auch noch nicht gesehen hatten. Die lag hier schon lange, aber ich habe gesagt, wenn wir uns die neue angucken, wir müssen vor erstmal wieder mit Folge 1 beginnen, dann den Kinofilm und dann sind wir bereit. Und das hat sich so gelohnt, weil man so viel nochmal neu entdeckt hat, weil es ja auch, wie gesagt, wie Malerei gedacht ist oder so entstanden ist. Man sieht immer wieder neue Dinge, die man vorher so nicht wahrgenommen hat. Und das ganz Besondere an dieser so zeitlich auseinandergezogenen Serie ist dieser Zeitsprung. Wenn man dann dieses offene Ende von der zweiten Staffel hat, geht dann in die erste, also dann in den Kinofilm, der ja noch ziemlich nah an der Serie war, geht dann in die neue Staffel und alle Personen, viele, viele der Darsteller lebten noch und haben dann ihre alten Rollen übernommen und sind schlagartig 25 Jahre älter. Wie gesagt, man kann den Fluss nicht aufhalten und das potenziert diese Melancholie der Serie ins Unermessliche. Folge für Folge kommt wieder irgendjemand aus der Vergangenheit und man sieht wieder, um Gottes Willen, den habe ich doch gerade in der letzten Folge noch gesehen, 25 Jahre jünger. Und man sieht, was Zeit mit Menschen macht. Auch wenn es die Schauspieler sind und ihre Rollen natürlich. Das verleiht dieser neuen Staffel auch so eine unglaubliche Tragik. Auch natürlich die Hauptfigur ist 25 Jahre älter geworden. Dieser Kyle MacLachlan, der so unglaublich jung war in der ersten Staffel, dass er selber gesagt hat, er würde diese Rolle eigentlich gar nicht spielen wollen, weil er sich beim Lesen des Drehbuchs eine ältere Person vorgestellt hat. Er fühlte sich gar nicht reif für diese Rolle. Aber die Angst wurde ihm dann ganz schnell von Lynch genommen und er hat es auch dann natürlich super angenommen. Aber auch der ist 25 Jahre älter und ein bisschen knittrig im Gesicht. Und man sieht, dass die alle gelebt haben. Und was halt diese Serie diesen Figuren dann auch angetan hat. Also ein ganz toller Zufall, dass diese Serie so gedreht wurde. Das macht die so unglaublich reich.
Und dass du sie so geguckt hast, wie du es getan oder wie ihr es getan habt, ne? Dass ihr das, die drei Serien am die drei Staffeln am Stück geguckt habt, ne? Das es hat ja diese Perspektive so eröffnet.
Absolut. Empfehle ich unbedingt und auch eine ganz lustige Anekdote, die fiel mir gerade noch mal ein. Die Darstellerin der Mutter sagt, als sie den Pilotfilm oder vielleicht auch ein, zwei Folgen mit einem Publikum zum ersten Mal gesehen hat, war in der Szene, wo sie die Vision hat, dass ihre Mutter, dass ihre Tochter tot ist, da hat sie so ein paar, sie hat so hellseherische Fähigkeiten, kann man sich denken während der Serie, dass sie Dinge vorab sieht oder Dinge sieht, wo sie gar keinen Zugang eigentlich hat. Und sie liegt auf dem Sofa, glaube ich, und hat eine Vision und weiß, in dem Moment, ihre Tochter ist tot. Dann wacht sie auf und schreit und schreit und schreit. Das ist auch noch sehr klaustrophobisch gedreht und geht einem wirklich an die Nieren, weil man ja weiß, sie hat recht. Sie spürt das Richtige. Und im Publikum war Totenstille, sagt sie. Aber eine Person hätte auf einmal unglaublich gelacht über ihr Schreien. Also einen richtigen Lachanfall bekommen. Dann war sie natürlich erst innerlich so leicht beleidigt, weil sie dachte, ja, die findet das lächerlich, wie ich das spiele, nimmt das Schreien nicht ernst und war sich auch abschließend nicht sicher, wie sie das beurteilen sollte. Und Lynch und Ray Wise, die mit ihr da sitzen im Interview, sagen dann auch, nein, nein, das ist die Reaktion, weil man diese Spannung, dieses Leid dieser Frau nicht erträgt und man nicht in der Gruppe zeigen will, dass man damit ein Problem mit hat und macht dann eben eine ganz gegenteilige Reaktion.
Ah, so und, wie Armin Laschet im Ahrtal.
Ah ja, genau, richtig, genau, so eine Übersprungsreaktion. Ja. Und naja, und Lynch sagte, zu Hause hätte diese Person, wenn sie das alleine gesehen hätte, eben nicht gelacht. weil sie eben sich unbeobachtet fühlt. Und daraufhin sagt er auch diesen Satz, außerdem würden 100 Leute diese Szene sehen und hätten 100 andere Assoziationen und Meinungen und Empfindungen und Gefühle. Und das wäre ja gerade das Tolle am Film, warum er Film macht.
Und ich würde noch einmal am Schluss kurz aufnehmen, den Gedanken Zeitsprung. Ich würde noch einmal gerne in die 80er zurückspringen und einmal kurz eingehen. Ich habe hier so viel vorbereitet, das kann ich jetzt gar nicht alles. Aber das ist einfach so ein bisschen lustig, auch noch zum Schluss. Das ist das Thema DX7. Jetzt weißt du vielleicht nicht, was DX7 ist. Der Yamaha DX7 war ein ganz innovativer Synthesizer, der hier eine Rolle spielt in dieser Intro-Musik und überhaupt im ganzen Soundtrack. Und zum Beispiel hört man ihn am Anfang mit diesem Klaviersound. Da. Da. Ich will darauf hinaus, man hat damals auch wirklich die neuesten Synthesizer benutzen können, die es damals gab. Und in den 80ern war der DX7 eine echte Revolution. Bis dahin hat man Synthese, also mit Synthesizern immer subtraktiv gearbeitet. Ich war das jetzt ganz schnell subtraktiv gearbeitet. Ne? Du hast eine Welle gehabt, zum Beispiel eine Sägezahnwelle, und hast damit Filtern bestimmte Frequenzen rausgefiltert und damit filtert und damit den Ton geformt. Hier hat man zwei Klangerzeuger, zwei Oszillatoren, die sich gegenseitig beeinflussen und dadurch neue Sounds entstehen lassen können. Und das war ganz innovativ zu der Zeit und hat damit auch ganz bestimmte Atmosphären schaffen können, die bis dahin so gar nicht denkbar gewesen sind. Aber mal als Beispiel, 80er Jahre, DX7 war ständig dabei. Ich glaube, das hier kennen wir alle noch. Axel F. Ist ein DX7. Oder Phil Collins. Dieser Klaviersound, den wir da hören. DX7. Oder ein letztes Beispiel für, hier, Queen. Auch dieser Flächenklang ist ein DX7. Und gerade Flächenklänge oder weiche Klavierklänge, überhaupt weiche Klänge, waren ja für diese Serie ganz, ganz besonders wichtig. Also man hat zu der Zeit nicht nur die Ideen gehabt und nicht nur auf ganz besondere Weise miteinander gearbeitet, sondern man hat auch ganz einfach hart zurückgreifen können auf die neuesten technischen Entwicklungen und die dann gewinnbringend für diesen Soundtrack nutzbar machen können. Und wenn das interessiert, wer musikalisch ein bisschen unterwegs ist, guckt es euch an. Bei YouTube gibt's gute Beispiele, Beispielvideos, was in den 80er Jahren mit dem DX7 alles veranstaltet wurde, und Twin Peaks gehört dazu.
Ja, und wer Lust auf die Musik hat, es gibt diverse Soundtrack-CDs von den ersten Staffeln, von der neuen Staffel, habe ich mal alle zugelegt. Ich glaube, von Staffel 1 habe ich sogar das Vinyl, das wird es wahrscheinlich auch noch als Neuauflage geben. Ist einfach ein absoluter Klassiker.
Und wer sich das mal ansehen und anhören möchte, Martin Bross wohnt unter folgender Adresse.
Was? Nein, stopp, halt. wer Lust hat, das muss ich auch irgendwann mal machen. Ich habe es noch nicht geschafft, zu dem Drehort zu reisen, aber vielleicht schaffe ich es irgendwann. Die Stadt heißt natürlich nicht Twin Peaks, und es waren auch zwei Städte, wo die Außenaufnahmen stattfanden. Snoqualmie ist der eine Drehort und North Bend der andere. Und durch diese Umgebung, durch diese Landschaft mal zu fahren, mit dem Auto langsam, schnell darf man dort eh nicht fahren, und dann im Auto diesen Soundtrack einlegen, ich glaube, das wäre ein tolles Gefühl. Also wir könnten, wie ihr hört, noch viel, viel mehr erzählen. Sonst gibt es irgendwann mal ein Special zu Angelo Badalamenti, der leider vor einiger Zeit auch verstorben ist.
Ja, stimmt, zu dem hätte ich noch eine ganze Menge hier, sehe ich hier gerade. Ja,
was dann der vielleicht alles, kann man das was irgendwann noch mal ein Special machen.
Ja, und für wen der alles komponiert hat, ne? Ja. Und mit wem der zusammengearbeitet hat, ne? Ja, Paul McCartney, Pet Shop Boys, Michael Jackson, Dusty Springfield und dann die Filme, die er gemacht hat, ja. Und welche Bedeutung Blue Velvet damals hatte. Bei Blue Velvet, 86, hat er David Lynch kennengelernt. Bei Blue Velvet war er nur als Vocal Coach engagiert und hat hinterher den gesamten Soundtrack gemacht. Da könnte man noch mehr zu sagen. Oder Nightmare, oh ja. Ja, war er auch. Also ich glaube, ja. Aber nur ein Teil von den Freddy Krueger-Filmen. Also Badalamenti, ein ganz, ganz toller Komponist, der, ja, der ist jetzt zu kurz gekommen, das muss man sagen. Also da,
vielleicht machen wir mal irgendwann ein Komponisten-Special.
Das finde ich eine gute Idee. Und wer sich ein bisschen mit ihm beschäftigen will, wie gesagt, dieses eine Video verlinken wir, wo er den Schaffensprozess mit David Lynch erklärt, also den Schaffensprozess, den er mit David Lynch hatte, erklärt. Ja, also der ist ein bisschen kurz gekommen,
ja.
Aber wir haben ja, und du auch, sehr begeistert von der Musik gesprochen.
Ja, und wenn ich jetzt erstmal über Lynch anfangen würde, über die Filme, dann würden wir gar nicht mehr fertig, weil da kann man ja auch noch zig Bezugspunkte finden zu der Serie und den anderen Filmen, die er gemacht hat und noch und nöcher und wen Lynch dann auch alles wiederum inspiriert hat, was daraus alles entstanden ist aus seinen Werken.
Ja. Und wir hätten,
und ich hoffe immer noch, dass er irgendwann mal wieder zum Film zurückfindet, weil er hat ja schon lange nichts mehr gedreht. Und wer weiß, vielleicht kommt ja doch noch mal was Neues aus Twin Peaks. Aber wir haben bestimmt wieder ein Rätsel vorbereitet, oder?
Wir haben ein Rätsel vorbereitet und wir haben uns gedacht, nach dieser Serie und dieser Intro-Musik und die ja sehr getragen, melancholisch und fließend ist, da haben wir gedacht, jetzt muss mal was ganz anderes kommen. Und dazu haben wir ein Rätsel.
Da kommt es.
Das nächste Mal bei...
Ein Intro für alle Fälle?
Für unsere nächste Folge haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und den besten Partner des Hauptdarstellers auftreiben können. Hier ein vorab aufgezeichnetes Interview.
Brack. Brack. Brack.
Ja, das Ganze scheint mir etwas verhext zu sein. Egal, ihr kommt schon drauf.
Ich freue mich schon sehr auf diese Folge. Das heißt, jetzt gehen wir gleich aus der Leitung und verabschieden uns. Also mir hat es heute sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch, Leslie?
Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war ganz anders als letztes Mal. Aber so ist eben auch jede Serie und jedes Intro anders. Doch, das war sehr schön. Ich habe auch noch einiges gelernt von dir heute. Und deine Stimme passt übrigens sehr gut zu Twin Peaks, finde ich. Also jetzt nicht, dass du so morbide bist, aber dass dieses Ruhige und das, ja, doch. Ich schlage dich für eine Synchronrolle vor.
Ja, da muss ja erstmal was Neues gedreht werden.
Ja, genau. Das können wir ja mit einer Handykamera machen. Nein, das schneiden wir jetzt raus. Wir müssen jetzt mal zum Schluss kommen. Das war klasse, es hat Spaß gemacht. Und wir freuen uns auf die nächste Folge, die ganz anders wird. Vielleicht wisst ihr schon, was es ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Anregungen, die uns bisher erreicht haben, auf persönlichem Wege, über E-Mails auch oder aber über die Facebook-Seite. Auf die weisen wir gerne nochmal hin und verlinken die auch. Wir freuen uns über eure Gedanken dazu und danken nochmal fürs Hören und wünschen euch zwei gute Wochen. Bis zur nächsten Folge.
Ja, macht es gut. Bis dahin, alles Gute. Und ich grüße jetzt noch meinen Teddybären, der nämlich Twin Peaks heißt. Das erste Geschenk meiner Frau, denn ich verrate jetzt, über diese Serie haben wir uns kennengelernt. Wir haben uns getroffen, um diese Videoaufzeichnung gemeinsam zu gucken, weil es ja so schwer war, diese Serie zu sehen im Fernsehen. Und ich danke David Lynch, denn durch ihn haben wir zueinander gefunden. Und Twin Peaks, unser kleiner Teddybär, dankt ihm auch. Er hat dadurch ein Zuhause gefunden. Ach. Die Serie kombiniert die Genres Krim. Genres.